Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Außer Spesen nichts gewesen. So lautet die Bilanz nach manchem Kongress. Und das könnte auch auf einige kirchliche Tagungen durchaus so zutreffen. Da wird lange geredet, viele Papiere verteilt, heiße Debatten geführt, aber am Ende wenig geklärt, nichts bewegt, brotlose Kunst. Heute Morgen allerdings gehen wir zu einer Konferenz, von deren Ergebnissen wir heute alle noch zehren. Obwohl diese Konferenz schon knapp 2000 Jahre zurückliegt. Es handelt sich um das erste sogenannte christliche Konzil, das Apostelkonzil. Eine ganz besondere Veranstaltung war das, ohne Übertreibung muss man sagen, bei dieser Konferenz, da ging es um alles oder nichts. Wären damals die Weichen falsch gestellt worden, dann säßen wir heute garantiert nicht hier. Das hatte wirklich Folgen. Ich denke, das wird auch in einigen Minuten klar werden. Und ich will gleich zu Ihrer Orientierung sagen, dass wir von dem Predigttext, den Sie vor sich haben, mit dem wir unsere Apostelgeschichtsreihe fortführen, heute nur die ersten 12 Verse auslegen. Also nicht alle 29, aber wir haben es Ihnen zur Orientierung schon mal mitgegeben. Was war passiert? Wir hatten letzten Sonntag gesehen, auf der ersten Missionsreise, die ja Paulus durch Südgalatien geführt hatte, durchs heutige türkische Bergland, in die Region des Taurusgebirges unter anderem. Da waren viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Und dabei waren auch ganz viele Heiden gewesen. Wir hatten gerade letzten Sonntag gesehen, wie sensibel etwa Paulus sich auf die Leute in Lystra eingestellt hat. Die hatten zum Teil nicht die geringste Ahnung von Gott. Da war nicht irgendein Vorwissen da, dass sie über unser Altes Testament, also damals ihre heiligen Schriften, Mose und die Propheten und die Psalmen, hätten bekommen können. Da war Tabula rasa. Nichts. Und sie waren durch die Verkündigung des Evangeliums zum lebendigen Glauben gekommen. Und nach der Rückkehr hatte Paulus dann in der Heimatgemeinde in Antiochia in Syrien sich sehr gefreut und mit Barnabas davon erzählt. Und so hatte ja auch das letzte Kapitel geendet, Vers 27, Kapitel 14, wie Gott den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hat. Aber schon bald kommen einige Leute vorbei, die gießen kräftig Wasser in den Wein. Die erheben mahnend ihre Stimme. Die können sich gar nicht richtig mitfreuen mit der Gemeinde in Antiochia. Und die sagen, stopp, so einfach geht das mit den Heiden nun auch nicht. Mal langsam. Mal langsam. Hier gleich neue Gemeinden gründen, nur mit Heiden und so weiter. Dass die einfach Gottes Kinder werden, so einfach. Nur durch den Glauben an Jesus. Dass die unsere Brüder und Schwestern im Glauben werden. Dass die gleichberechtigt mit uns in der Gemeinde sitzen. Also so einfach geht das auch nicht. Und diese Kritiker und Bedenkenträger, die kamen nicht von irgendwo her, sondern sie kamen ausgerechnet aus Judäa, also aus dem Umfeld der ersten Urgemeinde, wenn man so will, aus dem Umfeld der theologischen Zentrale, der theologischen Schallzentrale. Dort hatte sich nach der Methode Buschtrommel natürlich alles längst herumgesprochen, was Paulus und Barnabas auf der Missionsreise erlebt hatten. Es war damals nicht anders als heute. Gerade die jüdischen Diaspora-Gemeinden unterhielten einen ganz regen Informationsfluss nach Jerusalem. Alles Neue wurde immer schnell durchgemailt, auch ohne Mails und ohne SMS. Das ging alles sehr schnell. Und auch von den Christen waren die Missionsberichte des Paulus sicher irgendwie nach Jerusalem gedrungen. Und was die Juden da hörten, das sorgte doch für einige Vorbehalte, für einige Fragezeichen, für einige Missstimmung. Warum? Irgendwie hatte die Frage ja schon längst in der Luft gelegen, aber jetzt brach sie richtig auf. Da waren diese Halbjuden, diese Samaritaner gläubig geworden. Ja, das nahm man noch hin. Diese afrikanische Heide, dieser Finanzminister aus Äthiopien, dann der Römer Cornelius in Apostelgeschichte 10, aber die hielt sich ja wenigstens zur jüdischen Gemeinde und las regelmäßig mit die alttestamentlichen Schriften. Aber jetzt, das ging ja noch weiter. Das waren ja jetzt Heiden ohne die geringste jüdische Vorbildung. ohne das geringste Wissen vom Alten Testament. Und viele ernsthafte Judenchristen sahen ihre ganze Geschichte und ihre ganze Herkunft bedroht. Das muss man auch verstehen irgendwie. Bisher hatten sie die christliche Gemeinde gewissermaßen als Fortsetzung des Judentums verstanden. Als logische Fortsetzung. So als ob es fast eine bruchlose Linie wäre vom Alten zum Neuen Testament. Natürlich gab es da ganz viele Bezugspunkte, ganz klar. Aber jetzt plötzlich sollten die Heiden direkt Zutritt erhalten zu Gottes Vaterherzen? Einfach so? Würde jetzt in der Folge möglicherweise die gesamte jüdische Tradition und Kultur über Bord geworfen werden? Wie würde aus den Schriften von Mose und den Propheten noch zitiert würden, was ja Jesus ständig doch getan hatte? Sich ständig auf das Alte Testament bezogen. Was sollte jetzt damit werden? Verstehen Sie, es war nicht strittig, ob Heiden zu Gott kommen dürfen, sondern es war strittig, wie. Und ob das so möglich ist, direkt in Gottes Thronsaal hinein zu dürfen, ohne gewissermaßen durch das Vorzimmer des Judentums gehen zu müssen. Das war die Frage. Und wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen, wie diese Frage auf die Gemeinden zu zerreißen drohte. Und so geht dann unser Text los. Vers 1, Apostelgeschichte 15. Einige kamen herab, also nach Antiochia von Judäa, und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, beziehungsweise die Heiden, die sich bei euch bekehrt haben, wenn ihr die nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, dann könnt ihr nicht selig werden. Knallhart. Das waren nicht einfach nur Traditionalisten, die an alten Bräuchen festhalten wollen. Es geht hier um alles. Es geht um in den Himmel kommen. Selig werden, gerettet werden. Mit Gott versöhnt werden. Kinder Gottes werden. Darum geht es hier. Nicht weniger. Und dafür sagten sie, es ist unbedingt notwendig, sich beschneiden zu lassen. Die Beschneidung war das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Geschnitten wurden natürlich nur die Jungs, aber auch die Mädchen, die zu diesem Bund gehörten, mussten das natürlich anerkennen. Wer nicht beschnitten ist, gehört nicht dazu, ist nicht gerettet. Die Beschneidung war gewissermaßen das herausragende Symbol. Und kurz danach, beim Konzil in Jerusalem, da werden die Anhänger, diese sogenannten Judaisten, ihre Position nochmal wiederholen. Das lesen Sie hier in Vers 5. Jetzt sagen sie den gleichen Vers nochmal in Jerusalem. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, also die sich zu Jesus als dem Messias und dem Sohn Gottes durchaus bekannten. Sie waren gläubig geworden und sprachen, man muss sie beschneiden, diese dazugekommenen Heiden, und muss ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Verstehen Sie, nur der kann ein richtiger Christ werden, der vorher auch ein richtiger Jude geworden ist, heißt das. Und die klare Konsequenz, es reicht nicht, was Paulus und Barnabas da bisher gelehrt hatten bei ihrer Missionsreise. Sie müssten im Grunde genommen die Missionsreise nochmal machen und die Leute, die sich dort bekehrt haben, noch nachträglich beschneiden. Das ist das Mindeste. So einfach geht es nicht. Und damit stellen die Kritiker in brutalst möglicher Weise die Schicksalsfrage der noch jungen christlichen Gemeinde. In brutalst möglicher Weise. Genügt Jesus oder genügt er nicht? Das ist auch das Thema der Predigt heute. Genügt Jesus? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das ist bis heute die Alles-oder-Nichts-Frage der Christenheit, liebe Leute. Genügt Jesus? Das ist genau die Lunte, an der sich später der Feuersturm der Reformation entzünden sollte. Genau an dieser Lunte, an dieser Frage, genügt Jesus. Und das ist bis heute im Mai des Jahres 2009 der Konflikt zwischen jedem echten Protestanten und jedem echten Katholiken. Genügt Jesus, Jesus allein, zur Rettung, zum Seligwerden, wie es in Vers 1 heißt. Oder brauche ich dazu noch die Fürsprache der Heiligen, die Einbindung in die Kirche, den Segen des Priesters und so weiter? Genügt Jesus? Aber auch innerhalb der evangelischen Christenheit gibt es manche, die sagen, ja, wenn du ein wahrer Christ sein willst, dann musst du zum Beispiel auch noch die richtige Tauflehre etwa haben, nur als Beispiel. Was immer er dann für die richtige Tauflehre hält. Aber die Frage ist, genügt Jesus? Zur Rettung wohlgemerkt. Natürlich ist es wichtig, sich um eine an der Bibel festgemachte Tauflehre zu bemühen. Das will ich überhaupt hier nicht in Abrede stellen. Aber ist das mitentscheidend für unsere Rettung? Oder genügt Jesus? Das ist die Frage. Und wenn wir Jesus sagen, dann meinen wir nicht nur die fünf Buchstaben, so wie eine Chiffre, dass man mal so ein Mantra sagt, Jesus, sondern dann meinen wir die wirkliche Person des Herrn Jesus, so wie die Bibel ihn uns vollständig offenbart. Als den, der von Ewigkeit her gesandt wurde, geboren von der Jungfrau Maria, der Sohn Gottes, der die Wunder getan hat, der am Kreuz für unsere Sünde die Strafe trug und auferstand. Diesen Jesus meinen wir, keinen anderen. Diesen Jesus des Neuen Testaments. Und wenn dann einer behauptet, ja, ich glaube nur an den einfachen Jesus, aber nicht an die Jungfrauengeburt etwa, dann müssen wir sagen, stopp, der Jesus der Bibel ist ohne Jungfrauengeburt nicht zu haben. Du kannst Jesus nicht auseinanderreißen, du kannst dir nicht aus der Bibel wie aus einem Steinbruch dein Jesusbild irgendwie zusammenbasteln. Dann hast du Jesus nicht mehr. Wir meinen diesen Jesus, der Gottes Sohn ist, der die Wunder getan hat, der auferstanden ist. Diesen Jesus meinen wir und keinen selbstgestrickten Jesus. Und um diesen Jesus geht es heute in Hannover, genauso wie damals in Antiochia. Und wir fragen, ob dieser Jesus genügt. Jetzt liegt also die Frage auf dem Tisch des Hauses. Und wahrscheinlich beschreibt Lukas in Vers 1 die gleiche Situation wie Paulus dann in Galater 2 schon kurz vorher. Wahrscheinlich ist der Galaterbrief kurz vorher erschienen, denn er erwähnt dieses Apostelkonzil noch nicht, aber befasst sich mit den gleichen Fragen, die da aufkommen und die in der Luft liegen. Wahrscheinlich der Galaterbrief kurz vorher erschienen, den wir jetzt in den letzten Monaten der Bibelstunde behandelt haben. Und in Galater 2, Vers 12 steht dann, es kamen etliche von Jakobus nach Antiochia, die diese Fragen vorbrachten, die dieses Wasser in den Wein gossen. Jakobus galt als prominenter Sprecher der Judaisten, also dieser Traditionswahrer, die sich auf ihn beriefen. Wir wissen nicht, wie weit er selber total hinter ihnen stand. Ihr müsst die Heiden beschneiden. Das war das große Motto, die Heiden beschneiden. Es muss eine sehr aufgewühlte Situation gewesen sein, damals in der Gemeinde von Antiochia. Sehr aufgewühlt. Aber wir sehen hier, wie Paulus und Barnabas Seite an Seite kämpfen und dann treffen die Brüder dort in Antiochia, die eine Mitverantwortung tragen, eine ganz weise Entscheidung. Sehen Sie in Vers 2. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten, um dieser Frage willen. Sie sollen es jetzt offiziell dort klären. Guter Schachzug. Gemeinde in Jerusalem, das war keine zentrale Kirchenleitung, aber dort wirkten noch etliche Apostel und ein relativ erfahrener Kreis von gestandenen Ältesten, die sich also in diesen biblischen Fragen doch schon ganz gut auskannten. Und der Beschluss bedeutet nicht, dass die Brüder in Antiochia langsam an Paulus zu zweifeln anfingen. Das bedeutet es mitnichten. Aber sie sagten, Leute, ihr müsst das offiziell klären, ihr müsst das gründlich beraten und ihr müsst dann eine offizielle Linie auch für die Gemeinden ausgeben, die ganz klar auf dem Wort Gottes ruht und die ganz eindeutig ist. Wir wollen hier keine Unklarheiten und keinen weiteren Streit in den Gemeinden. Das war die Überlegung. Und der Vers 3 beweist auch, wie die Gemeinde in Antiochia den Paulus unterstützt. Und dass auch er sich seiner Sache völlig gewiss ist hier. Sehen Sie Vers 3, das ist so schön berichtet. Sie schleichen jetzt nicht bangen Herzens nach Jerusalem und mit eingezogenem Kopf mal sehen, was uns da erwartet. Sondern sie nutzen die Reise zur Konferenz, um unterwegs noch von ihren missionarischen Erlebnissen und Erfolgen zu berichten. Also sie tragen das sehr offensiv vor. Sehen Sie Vers 3. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet, von der Antiochia-Gemeinde, und zogen durch Phönizien und Samarien Richtung Jerusalem und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Also in den Gemeinden freut man sich, als man das hört, weil man glücklich ist, dass die Gemeinde Jesu wächst. Sogar im türkischen Bergland wächst sie. Das war doch eine super Nachricht. Und viele der Halbjuden, die dort wohnten, in diesem Gebiet, die waren wahrscheinlich auch froh, dass die Heiden als volle Christen anerkannt wurden. Denn sie waren ja selber als Halbjuden von den Volljuden teilweise so etwas mit Vorsicht betrachtet worden und mit Zurückhaltung. Also es entsteht eine Freude, als Paulus und Barnabas das berichten. Und dann in Jerusalem, da werden sie nicht als Irrlehrer empfangen. Da werden sie nicht als zu überprüfende Kandidaten begrüßt, sondern sie werden gewissermaßen als Ehrengäste dort aufgenommen, mit großem Bahnhof, als hochgeachtete Missionare. Man gibt ihnen sofort eine Plattform, sofort ein Forum, wo sie ihre Sicht der Dinge darlegen können. Schauen Sie Vers 4, als sie aber nach Jerusalem kamen, da wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hat. Sie haben ja nichts zurückzunehmen, Paulus und Barnabas. Sie sind voll überzeugt, im Auftrag Gottes hier zu handeln. Und sie machen deutlich, Leute, was bei unserer Missionsreise an Frucht sichtbar wurde. Die neuen Menschen, die Christen wurden, die Jesus gefunden haben. Die neuen Gemeinden, die entstanden sind. Das hat, hier steht, Gott durch uns getan. Also noch deutlicher kann man nicht betonen, dass man seiner Sache gewiss ist. Dass man gewiss ist, hier haben wir uns nicht irgendwas ausgedacht, hier haben wir nicht eine Light Version des Christentums verbreitet, um Leute zu ziehen, sondern das hat Gott getan. Es war die Wahrheit, die wir verkündet haben, die volle Wahrheit über Jesus. Und Lukas zieht das auch natürlich nicht in Zweifel. Das geschieht alles in der Öffentlichkeit der Gemeinde dort in Jerusalem. Und ab Vers 5 beginnt dann der Showdown, wenn Sie so wollen. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren. Und sie sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten, diesen Heiden. Also Lukas gibt zu, dass die Pharisäer wirklich gläubig geworden waren. Also diese Ex-Pharisäer, die waren wirklich gläubig geworden. Sie anerkannten Jesus als den Messias, als den von Gott Gesandten, als den Erfüller der alttestamentlichen Verheißung, als den wahren Retter. Das war alles okay. Aber natürlich war es schwer für sie, ihre bisherige Überzeugung mit all dem Neuen in Übereinstimmung zu bringen. Das muss man auch verstehen. Also wir sollten nicht zu schnell auf den Finger, mit dem Finger auf diese Pharisäer zeigen. Es war ja nicht alles falsch gewesen, was sie vorher geglaubt hatten und was sie gelehrt hatten. Viele Pharisäer hatten Gott sehr ernst genommen. Sie haben die fünf Bücher Mose geliebt. Sie haben an die Auferstehung der Toten geglaubt. Sie haben die religiöse Oberflächlichkeit der Volksmengen abgelehnt. Das waren ja nicht die Schlechtesten, die Pharisäer. Zumindest viele von ihnen. Aber als sie dann im christlichen Sinne gläubig wurden, hatten sie entdeckt, wie gut Jesus und das Alte Testament zusammenpassen. Weil Jesus diese ganzen Verheißungen so deutlich erfüllte. Und jetzt mussten sie sortieren. Was können wir von unserem alten Glauben bewahren? Was müssen wir neu ausrichten? Was müssen wir vielleicht streichen? Wie passt das Alte und das Neue zusammen? Das war ihr Problem. Und das müssen wir verstehen, um sie nicht einfach vorschnell abzuschießen, diese Leute. Und natürlich, Jesus hatte das ganze Alte Testament als das Wort Gottes anerkannt. Jesus hatte das ganze Alte Testament als zuverlässig und fehlerlos zitiert. Klar. Aber Jesus hatte auch gesagt, mit mir ist eine neue Zeit angebrochen. Und darum gelten bestimmte Dinge, die vorher von Gott gewollt waren, vorher. Jetzt nicht mehr. Es haben sich Dinge geändert. Das musste man auch sehr deutlich sehen. Also in der Theologie ist das die Diskussion über die Kontinuität und die Diskontinuität zwischen Alten und Neuem Testament. Das war die Frage. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Früher war es in der Regel am preiswertesten, wenn man von Hannover nach Stuttgart kommen wollte, dass man mit dem Zug gereist ist. Heute ist es inzwischen oft billiger, einen Flieger zu nehmen. Ganz normal, wenn man rechtzeitig bucht. Ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung. Können ja unsere Gemeinde sponsern. verstehen Sie, wenn es heute billiger ist, mit dem Flieger zu reisen, heißt das nicht, dass es früher falsch war, mit dem Zug zu fahren. Alles zu seiner Zeit. Alles hat seine Berechtigung. Wenn die alttestamentlichen Opfer jetzt überflüssig geworden sind durch Jesus, dann heißt das doch nicht, dass sie früher falsch waren. Es kommt immer darauf an, was Gott für die jeweilige Epoche vorgesehen hat und in seinem Wort uns für die jeweilige Epoche ganz klar offenbart hat. So, und diese Judaisten, die konnten sich einfach nicht vorstellen, dass jemals eine Zeit kommen würde, in der Gott Menschen als seine Kinder annehmen würde, ohne Beschneidung, ohne Unterwerfung unter das Gesetz des Mose. Das konnten die nicht denken. Das war unvorstellbar, dass jemand Christ werden konnte, ohne zugleich dem Judentum beizutreten. Verstehen Sie, das war ihr Problem. Und deshalb bei aller Verehrung und Liebe für Jesus und bei aller missionarischen Offenheit für die Heiden, als wirklich bekehrt, als wirkliches Gotteskind, konnten sie nur den anerkennen, der sich auch der Beschneidung unterwarf. Das war das Problem. Vers 5. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten, sonst läuft da nichts. Und es war gut und heilsam, dass die Sache so offen ausgesprochen wurde, auch für uns heute. Obwohl wir ja kaum noch mit religiösen Juden zu tun haben, das ist sicherlich die Ausnahme, aber das Grundproblem, das hier lauert, liebe Leute, das Grundproblem, das kommt in jeder Generation nur in anderer Gestalt wieder auf die Tagesordnung. Verstehen Sie? Und darum können wir den Aposteln und den Ältesten dankbar sein. Sie haben den Konflikt damals nicht unter den Teppich gekehrt. Sie haben diese Schicksalsfrage nicht mit diplomatischen Formeln zugekleistert und irgendwie an die Seite gedrängt. Sie haben keinen Synodalkompromiss ausgehandelt, wie man das heute wahrscheinlich tun würde. Sondern sie haben die Sache von Gott her, von der Bibel her geklärt. Was muss ein Heide tun, um in die Familie Gottes aufgenommen zu werden? Das interessiert uns doch bis heute. Das ist doch die Schicksalsfrage. Wer kann in den Himmel kommen? Wer darf in Gottes Familie? Und dann haben sie unter der Leitung Jesu, nämlich Jesus hat gesagt, er leitet durch den Heiligen Geist seine Gemeinde bis heute. Und deswegen halten wir uns ja an sein Wort und deswegen beten wir, dass er uns sein Wort richtig verstehen lässt, weil Jesus uns durch den Heiligen Geist leiten will, uns Klarheit geben will, sonst haben wir überhaupt keine Chance durchzublicken. Natürlich hatten die damals den Vorteil, dass noch Apostel da waren, dass Gott noch direkte Offenbarungen gab, dass die Bibel noch nicht abgeschlossen wurde, dass Gott noch dafür gesorgt hat, weitere Offenbarungen durch seine Apostel schriftlich fixieren zu lassen, ganz klar. Allerdings waren die Apostel und Ältesten auch Menschen. Und darum ging es auch damals ziemlich hoch her. Schauen Sie mal in Vers 6 und 7. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, also in Jerusalem, um über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, also sie haben auch lange diskutiert, sie haben lange gestritten, sie waren sich nicht gleich einig. Das war eine schwierige Situation. Und es hätte die junge christliche Gemeinde zerreißen können, wenn Gott nicht seine Hand drüber gehalten hätte, wenn Gott nicht für Klarheit und für die richtige Lösung gesorgt hätte. Als sie sich aber lange gestritten hatten, da stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Nach einiger Diskussion ergreift also Petrus das Wort. Und Sie können sich vorstellen, wie groß die Spannung war. Denn die meisten wussten noch von dem Krach zwischen Paulus und Petrus oder Kephas, wie sein anderer Name war, kurz vorher in Antiochia. Das hatte Herr Kuhl uns ja vorgelesen. Und die meisten dort, die wussten noch, da hatte es richtig gekracht zwischen Paulus und Petrus. Und Petrus hatte sich ziemlich vergaloppiert, weil er doch irgendwelche Kompromisse gegenüber dem Judentum machte, um die Leute nicht zu verärgern. Und Paulus hatte ihn öffentlich gestellt, weil öffentlich die Sache zur Verwirrung beigetragen hatte in der Gemeinde. Das alles lag noch gar nicht so lange zurück. Und jetzt haben viele sich gefragt, was wird Petrus jetzt machen? Gibt er ihm jetzt einen zurück? Wird er sich irgendwie nochmal rechtfertigen für damals? Was wird er tun? Stehen Petrus und Paulus noch auf derselben Seite? Kämpfen sie noch für dieselbe Position? Wie mag dem Paulus wohl in diesen Momenten ums Herz gewesen sein, als Petrus ans Rednerpult trat? Das habe ich mich gefragt, als ich diesen Text studiert habe. Und Petrus weiß, es reicht jetzt nicht, wenn ich meine persönliche Meinung sage. Wir brauchen Gewissheit von Gott. Nicht einfach von Petrus, wie Petrus, der Apostel, jetzt seine Meinung sagt. So, und darum erinnert Petrus die Brüder an eine Situation, in der Gott seinen Willen in dieser Frage eigentlich schon mal deutlich gezeigt hat. Das war jetzt eine gute Strategie von Petrus, auf Gott zu verweisen. Und dieser Vorgang, von dem Petrus hier redet, der war bekannt, der lag noch nicht so lange zurück. Und deshalb braucht Petrus ihn hier auch nur kurz anzusprechen. Er war selbst dabei gewesen, er hatte die anderen später darüber informiert. Und wenn Sie diese Predigtreihe schon länger verfolgen, dann kennen Sie den Vorgang übrigens auch schon. Und ansonsten können Sie, wenn Sie das möchten, das gern nachhören. Das sind die Predigten über Apostelgeschichte 10 und 11. Zum Download stehen sie bereit über www.beg-hannover.de. Da können Sie das nochmal nachhören, auf welches Ereignis sich Petrus hier bezieht. Apostelgeschichte 10 bis 11. Was sollen wir mit den Heiden machen? Jetzt sehen wir nochmal hier ab Vers 7. Ihr Männer, sagt der liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns, Juden, und ihnen, den Heiden, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Wodurch hatte Gott das bezeugt, dass er auch die Heiden direkt annimmt? Wodurch hatte Gott das bezeugt, dass die Abkürzung über Jesus direkt zum Vaterhaus führt? Wodurch? Was meint Petrus hier? Nun, allen anderen Konferenzteilnehmern stand sofort Cornelius vor Augen. Der römische Hauptmann von Caesarea am Meer. Der hatte Petrus damals, Apostelgeschichte 10, 11, in sein eigenes Haus gebeten. Er war aufgeschreckt gewesen in seinem Gewissen. Und er hat gesagt, sag mir die Botschaft von Jesus. Und Petrus hatte dort im Haus des Cornelius gepredigt. Er hatte gepredigt, wie immer, Jesus ist der einzige Retter. Er hat sein Leben dahin geschenkt, als Sühnopfer für uns. Und wenn du an ihn glaubst, dann vergibt Gott dir deine Schuld, deinen Unglauben, deine Gottlosigkeit. Und dann war etwas Seltsames passiert. Die Leute waren gläubig geworden und sie hatten daraufhin angefangen, in fremden Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt haben. So wie die Apostel am Pfingsttag. Und daraus hat Petrus geschlossen, die Leute werden jetzt also mit dem Heiligen Geist ausgestattet, wie wir damals. Das war die Parallele, das war die Analogie. Verstehen Sie? Dieses eigenartige, besondere Phänomen hat ihn an Pfingsten erinnert, wenige Monate vorher, wo die Jünger etwas ganz Ähnliches erlebt hatten. Und jetzt wusste er, okay, auch auf die Heiden hat Gott offensichtlich die Gabe seines Heiligen Geistes ausgeworfen. Und damit ist auch klar, sie sind wirklich gläubig geworden. Das zählt, das gilt. Denn Jesus hat ja gesagt, diejenigen sollen den Heiligen Geist empfangen, die an ihn glauben. Johannes 7. Das war eindeutig. Und in diesem speziellen Fall, das war eine Ausnahme, eine absolute Ausnahmesituation, genauso wie Pfingsten, da hatte Gott den unsichtbaren Empfang des Heiligen Geistes durch das sichtbare Zeichen der fremden Sprachen bestätigt. Das war eine Ausnahmesituation, deswegen war sie auch so aussagekräftig. Wenn das ständig passiert wäre, hätte sie nicht so einen auffälligen Charakter gehabt. Und jetzt müssen wir das festhalten. Petrus kapiert sofort, was den Heiden hier passiert, im Haus des Cornelius. Das ist an Pfingsten in ähnlicher Weise uns Aposteln passiert. Gott nimmt sie an. Er schenkt ihnen echten Glauben an Jesus. Er schenkt ihnen den Heiligen Geist. Und schon damals, Sie erinnern sich vielleicht, hatte Petrus anschließend ganz schön Druck bekommen von den Traditionshütern in Jerusalem. Ganz schön Druck. Sie hatten gesagt, wie kannst du die Heiden so einfach dir nicht zu Christen erklären und als Kinder Gottes akzeptieren? Und schon damals hatte Petrus einfach dieses Ereignis erzählt, wie ich Ihnen jetzt. Er hatte gesagt, wie Gott gehandelt hatte, wie Gott es gemacht hatte. Und er hat gesagt in Apostelgeschichte 11, Vers 17, wer war ich, dass ich mich dem Wirken Gottes hätte entgegenstellen können? Gott hat Fakten geschaffen. Gott hat es getan. Gott hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Und er hat damit überdeutlich gesagt, der Weg allein über Jesus führt zum Ziel. Der Weg ins Vaterhaus. Und genau das gleiche Argument bringt Petrus jetzt hier beim Apostelkonzil. Verstehen Sie, es ist genau die gleiche Argumentation, die wir in diesen Versen 9 und 10 hier finden. So sagt Petrus in Anspielung auf diesen Cornelius, Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt. Und hat ihnen damals, Klammer auf, im Haus des Cornelius, Klammer zu, den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Und sehen Sie bitte genau hin. Sehen Sie genau hin. Hier mit den letzten Worten erklärt Petrus, was eigentlich passiert, wenn einer gläubig wird. Was eigentlich passiert, wenn einer Christ wird. Da steht nämlich, die Herzen hat Gott gereinigt durch den Glauben. Er hat ihre Herzen gereinigt, nämlich von der Sünde, von der Schuld, vom Unglauben gegenüber Gott und all dem, was daraus folgt. Und wie hat er das gemacht? Er hat es gemacht durch den Glauben. Das heißt, hier ist Gott selbst am Werk, Leute. Hier ist Gott selbst am Werk. Er führt zum Glauben. Er führt dich zum Glauben an Jesus. Und in dieser persönlichen Verbindung mit Jesus Christus, da geschieht dann das Wunder aller Wunder, dass dein Herz gereinigt wird. Dass du Vergebung deiner Sünde bekommst. Dass dein ganzer Widerstand gegen Gott überwunden wird. Dass deine ganzen inneren Unruhen über das, was dich quält im Gewissen, vielleicht schon seit vielen Jahren, dass das getröstet wird durch seine Vergebung. Und dass du gewiss sein darfst, er hat mich angenommen, weil sein Wort es mir verspricht. Er hat die Herzen gereinigt durch den Glauben. So wirst du Christ, sagt Petrus hier. Es geht ums Herz. Es geht nicht um irgendwelche äußeren Riten. Es geht nicht um irgendwelche Gesetze, die einzuhalten sind. Es geht um dein Herz. Jesus genügt. Und wir hören förmlich, während Petrus das erläutert, wie die Frage der Judaisten im Raum steht, wie elektrisch geladene Luft. Wie elektrisch geladene Luft. Ist das alles? Reicht das? Das soll reichen? Nur Jesus? Du hast das Gesetz vergessen, Petrus. Das kann doch nicht plötzlich alles überflüssig sein für das Heil. 2000 Jahre Gottesgeschichte und jetzt einfach nur Jesus? Das soll übrig geblieben sein? Und da wird Petrus erstaunlich scharf. Ich habe mich gewundert, weil ich diesen Text natürlich seit vielen Jahren, wie viele von Ihnen auch, kenne. Aber mir ist noch nie vorher so aufgefallen, wie scharf Petrus hier in Vers 10 dann reagiert. Nicht im Ton, aber in der Sache wirklich ganz scharf. Und ich kann mir vorstellen, wie der Paulus jubiliert hat in diesem Moment innerlich. Wie der Paulus sich gefreut hat. Vielleicht hat er feuchte Augen gekriegt vor Freude, weil er hier deutlich gemerkt hat, ja, Petrus und ich, wir sind völlig eines Sinnes. Was Petrus da vor einigen Wochen in Antiochia falsch gemacht hat, wo wir aneinander gekracht waren, das hat er jetzt wirklich eingesehen. Und jetzt verteidigt er genauso wie ich das Evangelium von der freien Gnade. Und er hat den Mut, es hier in Jerusalem, sozusagen in der Höhle des judaistischen Löwen zu sagen, dass Jesus genügt. Wie muss der Paulus sich gefreut haben. Verstehen Sie, da sind Dramen, die sich abspielen in diesen Momenten. Die haben nicht einfach mit Nadelstreifen am Verhandlungstisch gesessen und ein paar taktische Schachzüge überlegt. Hier ging es um Sein oder Nichtsein, um alles oder nichts. Um Rettung oder Verlorenheit. Und was hält Petrus nun den Traditionalisten entgegen? Er sagt, warum versucht ihr denn nun Gott? Ihr versucht Gott, sagt er. Dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Heiden legen wollt, also der heidnischen Jünger, das weder unsere jüdischen Väter noch wir tragen können. Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Verstehen Sie, Petrus sagt, wenn ihr von den Heiden, die zum Glauben kommen, mehr fordert, als dass sie sich an Jesus klammern als ihren Retter, als dass sie Jesus im Glauben als ihren König und Herrn anerkennen und von ihm alle Vergebung erbitten, wenn ihr mehr fordert, dann fordert ihr Gott heraus. Ihr stellt euch gegen das, was Gott gesagt hat durch Jesus. Und eure Gesetzlichkeit ist nicht nur Übereifer, sondern ihr macht euch schuldig. Ihr beschädigt die Herzen und Gewissen der Heiden. Ihr beschädigt die. Ihr legt ihnen ein Joch auf, das sie nicht tragen können, das sie überfordert. Ihr gebt ihnen eine völlig falsche Vorstellung vom christlichen Glauben. Ihr verlangt von ihnen religiöse Leistungen, die sie nicht bringen können. Auch unsere Vorväter, unsere frommen Vorväter konnten das Joch nicht tragen. Ja, sie haben es wohl versucht, dieses Joch zu tragen, aber sie haben es nicht gekonnt. Sie sind erbärmlich daran gescheitert. Sie haben das Gesetz nicht gehalten. Nicht so, wie Gott es fordert. Und sie sind so sehr gescheitert und blind geworden, dass sie dann nicht mal mehr den Messias erkannt haben, als er vor ihnen stand und sie es eigentlich hätten sehen müssen. Sie sind so erbärmlich an diesem Joch gescheitert. Und da wollt ihr das wieder den Heiden auferlegen? Und wollt die auch wieder in den verzweifelten Kampf stürzen, in dem sie nur verlieren können? Weil keiner das Gesetz Gottes ganz halten kann. Und wenn du durchs Gesetz gerecht werden willst, sagt Paulus schon in Galater 3, dann musst du alles halten. Fangen Sie bitte erst gar nicht an zu versuchen, Gott durch Ihren Gesetzesgehorsam zu beeindrucken. Denn Sie halten nicht alles. Und wenn Sie nur an einer Stelle scheitern, können Sie das ganze Projekt streichen. Verlassen Sie sich niemals darauf. Und dann sagt Petrus es nochmal positiv, was nun der Ausweg ist, warum wir doch nicht verzweifeln müssen. Vers 11. Er sagt, vielmehr glauben wir, also wir Juden, wir sind felsenfest davon überzeugt, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden, ebenso wie auch sie, die Heiden. Und das heißt, es gilt für alle Menschen, egal wo sie herkommen, egal ob sie aus einer jüdischen Tradition kommen oder aus einer buddhistischen Tradition oder aus einer total heidnischen Tradition oder aus einer oberflächlich scheinbar christlichen Tradition, wo immer sie herkommen, es ist ganz egal, ob sie Gott verflucht haben in ihrer Vergangenheit oder ob sie einigermaßen fromm durch diese Welt gegangen sind. Es gibt nur einen einzigen Weg der Rettung. Und das sagt Petrus hier, die Gnade des Herrn Jesus. Die genügt. Jesus genügt. Und schauen Sie, hier in Vers 9 und Vers 11 nimmt Petrus schon die Reformation vorweg. Haben Sie es gemerkt? Hier bereitet Petrus die Begriffe vor, mit denen Luther und seine Kollegen dann die Verzweiflung und den Irrtum ihrer Zeit überwinden werden. Nämlich, was steht hier in Vers 9? Herzen gereinigt durch den Glauben, sola fide. Und in Vers 11, wir glauben durch die Gnade des Herrn Jesus gerecht zu werden. Sola gratia, allein die Gnade, solus Christus, alleine Christus. Hier sind die ganzen Kategorien, die die Reformatoren dann wieder aufgegriffen haben, schon von Petrus vorformuliert. Jesus genügt. Du brauchst keine Maria, du brauchst keine Heiligen, du brauchst keine kirchlichen Vermittlungsinstanzen, du brauchst keine Eucharistie, du brauchst keinen Priester, du brauchst kein kirchliches Vermittlungssystem, welcher Form auch immer, sondern Jesus genügt. Das ist hier die Wahrheit. Und dann setzt Petrus sich wieder. Und es muss eine unheimliche Stille in diesem Raum geherrscht haben. Hier steht, da schwieg die ganze Menge still. Und dann stehen Paulus und Barnabas auf und erzählen nochmal, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Sie berichten also nochmal von ihrer Missionsreise. Sie berichten davon, wie Gott Menschen zum Glauben gerufen hat. Und sie berichten, wie Gott an ihnen diese speziellen Zeichen der Apostel geschehen ließ. Nämlich, dass Gott ihnen in bestimmten Situationen die Macht gab, Wunder zu tun, Kranke zu heilen. Es waren Zeichen, die in ganz besonderer Weise den Aposteln und ihren engsten Mitarbeitern zugedacht waren, um sie besonders zu autorisieren. Zu sagen, ja, die sagen wirklich das Wort Gottes in dieser Übergangsphase, wo auch die Bibel noch nicht abgeschlossen ist. Und Paulus erinnert daran und sagt, ja, wir haben gepredigt und Gott hat das beglaubigt und er hat diese Zeichen durch uns geschehen lassen. Und damit hat er nochmal unterstrichen, dass das wahr ist und in seinem Sinne, was wir hier tun. Und dann, nach den Vorträgen von Petrus und Paulus, tritt dann Jakobus auf. Das werden wir nächstes Mal sehen. Das ist auch nochmal ein sehr, sehr bewegender Auftritt. Und es war ja wahrscheinlich nochmal eine höchst spannende Situation. Jakobus, überlegen Sie, der Jakobus, auf den sich die Judaisten immer beriefen. Aber ich kann Sie beruhigen. Wir werden das nächsten Sonntag sehen. Jakobus wird sich auch voll und ganz hinter Petrus und Paulus und Barnabas stellen. Und er wird noch ein weiteres Argument Ihnen hinzufügen, warum die Heiden wirklich, so wie Paulus es predigt und wie Petrus es predigt, auf direktem Weg durch Jesus zu Gott kommen. Also wir brauchen keine Sorge zu haben, dass Jakobus die ganze Sache noch kippt. Er wird es sehr, sehr deutlich auch nochmal erklären. Ich freue mich schon darauf, das nächsten Sonntag mit Ihnen gemeinsam zu studieren. Und er wird dann noch einen guten praktischen Ratschlag den Gemeinden geben, wie man auch den Judaisten helfen kann, ihr Gewissen zu schützen. Also Jakobus gibt noch einen ganz wichtigen weiterführenden Hinweis. Das sehen wir nächstes Mal. Für heute lassen Sie uns das festhalten. Es stand viel auf dem Spiel damals in Apostelgeschichte 15. Aber am Ende hat Gott dafür gesorgt, dass völlige Klarheit entstand an dem entscheidenden Punkt. Wer in den Himmel kommen möchte, wer mit Gott versöhnt werden will, der hat dafür nur einen einzigen Weg, Jesus allein und Jesus genügt. Wer Jesus nicht glaubt, wer meint, er müsse Jesus irgendwie ergänzen, durch zusätzliche Stützen. Wer müsse Jesus irgendwie unter die Arme greifen, durch irgendwelche religiösen Zusatzleistungen. Wer das glaubt, und bitte hören Sie genau, der verliert ihn ganz. Der verliert ihn ganz. Entweder Sie verlassen sich ganz auf Jesus, oder Sie werden ihn ganz verlieren. Entweder oder. Und darum haben Paulus und Petrus so leidenschaftlich dafür gekämpft, dass hier von Anfang an keine faulen Kompromisse gemacht wurden. Sie haben leidenschaftlich dafür gekämpft, damit die Heiden nicht verunsichert werden, damit die Heiden nicht das Evangelium hören und sich fragen, ja, reicht das denn nun und was müssen wir möglicherweise noch machen? Aber auch, damit die Juden sich nicht auf falsche Krücken verlassen, damit die Juden nicht denken, ja gut, Jesus ist ja schön, den nehmen wir noch mit rein in unser System, aber ansonsten ist ja gut, dass wir unser ganzes altes System auch noch haben. Nein, Jesus, Jesus allein und Jesus genügt. Und genau darum ging es bei den schmerzlichen Auseinandersetzungen in der Reformation im Kern. Genau darum ging es im Kern. Und das ist bis heute. Liebe Leute, das ist bis heute eine gefährliche Versuchung geblieben. Wir wollen Jesus schon haben. Aber wir meinen manchmal so auch noch unseren Teil zu unserer Rettung dazulegen zu müssen. Außer Glauben, außer dass wir uns an Jesus klammern. Unseren Teil dazulegen zu müssen und damit überschätzen wir uns. Und wir nehmen Jesus die Ehre. Wer sagt, ja, du brauchst Jesus zur Rettung, aber du brauchst auch noch die richtige Taufe, um wirklich Gottes Kind zu werden. Wer sagt, ja, du brauchst Jesus zur Rettung, aber du brauchst auch noch bestimmte Geistesgaben, um ein echter Christ zu sein. Wer sagt, ja, du brauchst Jesus zur Rettung, aber du musst erst noch beweisen, dass du ein anständiges Leben führen kannst, wenn du in den Himmel kommen willst. Wer irgendeine andere Bedingung aufstellt, die erfüllt werden muss, um in den Himmel zu kommen, außer dem Glauben an Jesus Christus, der begeht im Grunde seines Herzens den gleichen tragischen Fehler wie die Judaisten von Jerusalem. Darum möchte ich Sie fragen am Ende, worauf verlassen Sie sich? Worauf verweisen Sie Ihre Kinder? Was ist der letzte Halt und Grund, an den Sie sich klammern und auf dem Sie stehen? Ich schließe mit einer Gemeinde in Florida, eine missionarische Gemeinde dort, die versucht hat, die Menschen in ihrem Umfeld zu erreichen und die ihre Gemeindeglieder losgeschickt hat in die Häuser mit zwei Schlüsselfragen. Man kann das sicherlich in Amerika an manchen Stellen einfacher machen als hier. Aber die Fragen waren eigentlich gut, wenn auch sehr direkt. Die erste Frage, die sie den Leuten stellten, sofern die ihnen nicht gleich die Tür wieder zuschlugen, lautete: Wenn Sie heute Nacht sterben würden, wissen Sie, wohin Sie gehen? Was dann kommt? Wo Sie dann landen? Wissen Sie das? Das war die erste Frage. Und da haben viele schon gesagt, ja, ich komme dann wohl zu Gott. Viele haben natürlich auch was ganz anderes gesagt. Aber denen, die sagten, ja, ich glaube schon irgendwie, dass es dann weitergeht und dass ein göttliches mich erwartet, denen haben sie eine zweite Frage gestellt. Und die zweite Frage ist die entscheidende, die lautet so: Wenn Gott sie fragen wird, warum soll ich dich in meinen Himmel hineinlassen? Aus welchen Gründen sollte ich dir die Tür zum ewigen Leben öffnen? Was würden sie antworten? Und genau darum ging es in Apostelgeschichte 15. Die einzige Antwort, die uns die Tür öffnet, aber die wir ja in unserem Leben schon gegeben haben, wenn wir vor dem Herrn stehen, dann ist es gelaufen, lautet Jesus Christus. Er hat alles für mich gegeben. Er hat am Kreuz mit seinem Leben für meine Schuld bezahlt. Er hat die Macht des Todes und der Sünde gebrochen durch seine Auferstehung. Er ist mein Herr, er ist mein Retter. Ihm gehört mein Leben. Christi, Blut und Gerechtigkeit, so hat ein Dichter gesagt. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Worauf willst du dich verlassen? Amen.